Ey Max, du machst ja deinen neuen Podcast Dungeons and Dreamers, ne?
Mhm.
Und am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so ein Einschlaf-Podcast, aber du liebst ja Geschichten und liebst auch Fantasy-Geschichten.
Sehr sogar. Ich liebe Fantasy, ich liebe Fantasy-Geschichten und sich auch vor allem in die Welt hineinfühlen zu können.
Und das hast du ja verbunden mit Psychologie eigentlich. Also du hast die Psychologie eingewebt in diese Fantasy-Geschichten. Das heißt, man lernt einerseits was Psychologisches, so ganz niedrigschwellig, und man hört auf der anderen Seite eine gute Fantasy-Geschichte. Kann man da überhaupt noch einschlafen?
Genau, nämlich im besten Falle kriegt man gar nicht mit, was da erzählt wird, sondern es ist am Ende ein Einschlaf-Podcast. Aber wer Lust hat, eine spannende Geschichte zu hören, kann auch das machen. Und wer sich vielleicht diesen Themen etwas nähern möchte, wie Prokrastination oder soziale Ängste oder Bindungsangst, der ist herzlich eingeladen, in den Podcast Dungeons and Dreamers reinzuhören, der unter anderem auch mit einem sehr schönen Sounddesign untermalt ist. Also man hört im Wald die unterschiedlichen Geräusche, ihr hört selber, wie er läuft oder das Prasseln des Lagerfeuers.
Aber am besten, vielleicht kommt er einmal kurz mit auf eine kleine Reise in die Welt von Dungeons and Dreamers. Deine Fahrt auf dem Fluss geht weiter. Stunde um Stunde um Stunde. Bald ist die Sonne hinter den Bäumen verschwunden. Du wirfst den gelb leuchtenden Umhang deines Stammes über deine Schultern und kauerst dich darunter zusammen. Wie ein Zelt schließt du ihn schützend vor der Brust, doch die Dämmerstunde bringt Kälte mit sich und die Kälte kriecht in jeden Spalt, den der Stoff nicht bedeckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, mir vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Den Podcast Dungeons and Dreamers, fantastische Geschichten zum Einschlafen, gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt mir doch gerne auch auf Instagram, timo_neitzel. Alle Infos findet ihr aber sonst auch nochmal in den Shownotes.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja, 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 ja.
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo, und wir sind heute nicht alleine. Du weißt, dass man hier auf Flugmodus stellen muss,
ja,
Evelina.
Ja, genau. Ich hab hier
Bist du handysüchtig? Evelin weigert es bei uns.
Und ja.
Noch mehr als ihre Kinder liebt sie ihr Handy.
Seid ihr handysüchtig?
Ja. Ein bisschen.
Wann
ja.
ist man handysüchtig?
Ab einer Screenzeit von über 2 Stunden am Tag.
Dann ist man schon handysüchtig?
Ja, klar. Ja.
Also aber ich arbeite zum Beispiel alles auf dem Handy. Also ich habe zwar einen Laptop, aber
deine
Ausreden, gar nicht.
Das ist die Ausrede.
Ja, versuch dir deine Ausreden zurechtzulegen.
Aber was ich wirklich versuche, ich finde das richtig grindig, wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern abhängt, und dann versuche ich das wirklich nicht zu machen.
Versuchst? Oder?
Also ich check da mal kurz eine E-Mail, aber ich versuche
zum
Beispiel...
Oder mal kurz ein Telefonat auch schon, oder?
Mache ich nur noch mit AirPods, weil ich finde, ein Handy in der Hand mit 2 Kindern ist einfach...
Ey, mein Vater,
nicht so funny.
Wo du sagst, hat ja so ein Hörgerät, das ist so tief drin, dass du es nicht siehst.
Ja.
Ne? Und er kann über dieses Hörgerät telefonieren.
Nein.
Doch, doch. Und
geil.
Ist super krass. Und Musik hören und Radio
Nein,
hören,
wirklich?
Alles. Er kann alles über dieses Hörgerät. Und wenn ich zu ihm mal ins Büro komme, dann redet er mit sich selber, bis ich dann immer wieder checke, dass er gerade telefoniert über sein...
Krass, über sein Hörgerät.
Ja,
aber ich wusste gar nicht, dass das geht, über das Hörgerät.
Doch. Alter. Du kannst ja wirklich, mein Mann hat auch eins und der hört auch Podcasts über sein Hörgerät.
Ach, hat er eins? Wie viel hört er auf den Ohren?
Nicht so gut. Der hat ja in China gespielt, als Solotrompeter, und hat sich da irgendwie so eine krasse Infektion geholt.
Ah, okay.
Das wurde ganz seltene auch. Und dem ist das ganze Trommelfell explodiert und so. Es war richtig schön.
Fucking hell.
Das war einfach ein Musiker natürlich super.
Aber gut, als Trompeter, wenn man Blasinstrumente spielt, dann braucht man nicht so viel hören. Ne?
Du, der hört immer noch genug, weil dieses Instrument ist sehr laut.
Das ist so das nervigste Instrument, was man irgendwie hat, ne?
Also, Dudelsack finde ich noch viel schlimmer.
Ah, ich weiß
Dudelsack finde ich auch. Und unsexy finde ich auch.
Oh, ich mag Dudelsack.
Ich liebe Dudelsack auch.
Ich
das war die einzige Menschen, die ich kenne, Dudelsack.
Ich finde es voll geil, auch wenn das immer so in der Fußgängerzone gespielt wird vom Weiten, hole ich schon mein Geld aus der Tasche und denke, ich schmeiß das da gleich in den Sack rein.
Voll geil, ich liebe Dudelsack.
Ich liebe auch Dudelsack. Das hat für mich von Ferne irgendwie sowas, so Aufbruch, wir ziehen irgendwo hin.
Ich bin sofort in Irland und Schottland unterwegs.
Ja, ich habe auch sofort so einen Rock an, wo es so reinzieht. So.
Mich regt es richtig auf, dieses Gedödel.
Ja, ey, wie kommst du denn mit Trompete klar?
Ja, mal so. Ich muss schon sagen, manchmal, wenn der zu Hause auch übt, das ist ja nicht schön, was der übt, ne? Das ist halt, sind halt Übungen.
Ja, ja.
Und manchmal, wenn ich so PMS habe oder krass gestresst bin oder selber eigentlich einfach meinen Shit machen muss, dann führe ich auch Selbstgespräche aus Hass.
Gegen
und
sagt ganz
halt den Maul dahin. Jetzt halt die Fresse, Mann. So, und
dann gegen kommt die Trompete.
Ja, ja, wirklich so, weil ich wirklich aggressiv bin und so. Und dann, wenn er rauskommt, dann bin ich ja so, haha, hallo. Und ich bin zum Beispiel auch mit meinen Nachbarn, also der Wolfgang wohnt unter uns.
Ja, der Wolfgang.
Der Wolfgang ist, glaube ich, schon über 70, macht aber Homeoffice. Ich weiß nicht, ob er uns da anlügt oder ob das stimmt. Mhm. Und wir bringen Wolfgang regelmäßig eine Flasche Wein, weil ich weiß, man kann Menschen, und das ist, finde ich, echt so ein Ding, wenn man so ein bisschen checkt, wie der Mensch funktioniert,
okay, ja,
kann man Menschen einfach mega gut abholen.
Manipulieren, meinst du?
Was heißt manipulieren? Irgendwie, ich glaube, einfach so abholen.
Ja.
Einfach sagen oder zeigen, danke, dass du das erträgst auch jeden Tag. Ich weiß, das ist manchmal echt unangenehm.
Und hier hast du eine Flasche für deinen Alkoholismus.
Genau. Okay. Good luck. Oder wir laden den auch immer wieder zu Konzerten ein.
Ah.
Und es ist für mich persönlich auch wichtig, immer wieder Konzerte zu besuchen, weil wenn er dann in seinem Orchester da sitzt und dann irgendwie so einen geilen Schall spielt, dann weiß ich wieder so, ja Mann, das ist schon toll.
Ja, okay, check.
Weißt du?
Haben deine Kinder auch das Trompetergehen abbekommen?
Die sind sehr musikalisch. Also die malen beide unfassbar schlecht zum Beispiel.
Mhm.
Kennt ihr das, wenn man so denkt, das Kind macht voll die krassen Sachen und dann quatscht man mit anderen Eltern, dann sind die so, ja, und dann merkt man so, ups, das ist gar nicht so krass.
Das Buch, das ja, will ich wieder wegziehen, so was sie gemalt hat.
Ja,
das ist eine grobe Skizze von mir.
Ich habe mal ganz stolz zum Produzenten irgendwie erzählt, dass meine Tochter, die ist jetzt 3, dass sie einen Kreis malen kann. Und dann hat er schon so komisch reagiert. Und dann hat er mir so Bilder gezeigt, was seine Kinder malen. Und dann bin ich einfach nur so schweigend gegangen. Ich mir dachte, oh, okay.
Habe ich Kreis gesagt? Ich meine natürlich Kreisdiagramm.
Okay. Naja. Wir sind schon beim wichtigen Thema. Wir haben ja heute verschiedene Themen vorbereitet. Ich habe hier so einen Zettel.
3.
Drei Themen haben wir vorbereitet. Und eins ist Streit in Partnerschaften.
Wir streiten nie.
Wir auch nicht.
Also du hast doch gar keine Partnerschaft. Oder meinst du wir?
Trotzdem streitet ihr.
Wir streiten.
Okay.
Wir haben noch nicht gestritten, aber es kommt noch.
Ich hatte mal eine wichtige Frage, weil ich rede mit meinem Mann da ganz viel drüber. Und ich meine, dass man sich in der Partnerschaft streitet.
Ja, ist eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, dass die Partnerschaft nicht funktioniert.
Eben das Gegenteil.
Ja, natürlich.
Weil ich glaube, wenn du irgendwann nicht mehr streitest, dann hat jeder so kapituliert und dass dich jemand so rasend macht, entsteht ja, weil du einfach auch viele Gefühle für den Menschen hast. Und Hass und Liebe liegen ja sehr nah beieinander, ja, wie wir wissen.
Kann aber auch rasend werden bei random Strangers auf der Straße.
Mhm.
Aber da werde ich so kurz rasend.
Ja. Und das andere geht so wie so ein heißer Nagel so tief rein, ne?
Ja, es ist nochmal anders. Aber ihr habt ja eine Männerfreundschaft.
Mhm.
Und streitet ihr in dieser Männerfreundschaft auch so krass? Weil ich habe das Gefühl, unter Frauen ist das schon nochmal viel heftiger als bei Männern.
Ja.
Ja, also ist auch die einzige Männerfreundschaft, die ich habe, wo ich so krass streite.
Richtig bis aufs Blut.
Mhm. Also, ist es bei dir auch so oder hast du auch andere Freunde?
Nee, ich streite mit anderen Freunden nicht. Aber gut, ey, wir hängen auch extrem viel aufeinander. Wir hängen wahrscheinlich mehr zusammen als du und dein Partner.
Oder also, ich
das
und
kann nicht sein.
Und ich und meine Frau.
Ja. Wirklich? Hängt ihr noch mehr zusammen als echt jetzt?
Wir hängen super
viel zusammen. Als du mit deiner Frau?
50-50.
Ja,
wirklich?
Nein, nicht ganz so viel. Aber wir hängen schon 4 Tage in der Woche sind wir schon zusammen. Und dann arbeiten wir natürlich auch zusammen. Wir reden privat und das mercht immer so ineinander, ne? Dann reden wir privat, dann reden wir über die Arbeit und dann wieder privat. Das heißt, es ist so krass vermischt.
Wegen was alles. Streitet ihr euch dann?
Wir haben 2 Grundthemen und ich glaube, man hat in den Streitereien immer Grundthemen. Ich habe ein bisschen zu hohen Antrieb bei manchen Sachen und will die dann angehen und breche die dann vielleicht auch manchmal übers Knie und denke, lass es uns jetzt machen und wenn es uns all die Kraft kostet, die noch in unserem Körper steckt. Und er so, nein, das klappt doch eh nicht.
Ich kann nicht mehr.
Und ich werde eher passiv und gehe in die Defensive und sage, wollen wir es nicht alles lassen, das hat doch eh keinen Sinn.
Ja.
Okay.
Und das ist so,
clasht dann.
Weil ich fühle mich dann total alleingelassen und er ist dann rutscht dann immer mehr in seine Passivität und dann explodiere ich
irgendwie. Eigentlich will ich in dem Moment eher in die Bindung, das hatten wir letztes Mal auch festgestellt, dass in dem Moment, wo es kriselt, sage ich, hey, lass uns doch gemeinsam versuchen, das Problem zu lösen und er geht aber total auf sich.
Geht hier überhaupt nicht
um. Ja, das Ding ist halt, er hat halt seinen Koffer schon gepackt und will jetzt verreisen, will zum Flughafen und du sitzt ja immer noch zu Hause und überlegst, ob ihr den Urlaub halt überhaupt machen wollt.
Ja, exakt.
Und sich da abzuholen ist schwer.
Ja, was sind die Streitthemen bei euch?
In der Beziehung?
Ja.
Also wir streiten im Moment wirklich sehr wenig und eher wegen so, das sind nicht mehr richtig Streit, würde ich sagen, es sind eher so Sachen wie zum Beispiel jetzt hier heute, wir haben uns heute eine neue Kita angeguckt und sind da noch nie hingefahren und mein Mann war der Überzeugung, dass der Weg, den er jetzt davor steckt, mega geil ist und ich bin wirklich sehr gut, was Wege betrifft und war halt so, Dude, ganz ehrlich, schöner Weg, aber das ist voll der Umweg. Und konnte ihm das auch zeigen, dass das ein Umweg ist. Und das ist, ich hatte ganz viele,
in den Haaren,
ganz viele Fakten. Und ich bin dann erst so nachgefahren, habe gemerkt, so, dass es mich immer mehr einfach ankotzt, dass er einfach absolut in die falsche Richtung fährt gerade. Das hat er aber einfach überhaupt nicht so gesehen. Das war einfach ein krasser Sturschädel. Mhm. Und da muss ich schon sagen, es war halt eine krasse Diskussion, auch eine panische Diskussion, weil wir uns dann beide auf den Fahrrädern so angeschrien haben.
Habt ihr
so
euch gekickt?
Ja, ich war wirklich kurz davor, dass ich ausschlage.
Waren die Kinder auch Pferd. Dabei? Ha? Waren die Kinder auch dabei?
Ja, meine Tochter saß vorne drin und die war dann immer so, jetzt streitet halt nicht so. Und ich dann immer so, ey, ganz ehrlich, manchmal streitet man halt. Nee, ich finde das aber auch
du
wichtig.
Du kriegst hinterher auch was ab.
Nee, also ich finde das schon wichtig zu sagen, ey, weißt du was, manchmal ist man anderer Meinung, gehört Streit dazu. Ich finde das auch natürlich.
Ja.
Die Art und Weise ist natürlich, wie man streitet.
Also meine Kinder werden auf einmal, wenn wir streiten, also meine Frau und ich, extrem laut und haben ganz viele Bedürfnisse, die auf einmal befriedigt werden müssen.
Ja, weil ich glaube ganz ehrlich, für ein Kind ist das wahrscheinlich auch nicht so cool, weil das überhaupt nicht einordnen kann, genau, was hier gerade passiert und ich reflektieren kann, dass das eigentlich ein Mumpitz ist und es vielleicht viel schlimmer wahrnimmt. Deswegen sagen wir immer auch, wenn wir uns mal gestritten haben, was jetzt Gott sei Dank nicht so oft vorkommt vor den Kindern, sagen wir, das hat nichts mit dir zu tun. Wir haben einfach gerade eine Meinungsverschiedenheit und dann ist man halt auch emotional. Du bist ja auch manchmal wütend, wenn das und das passiert, aber es hat nichts mit dir zu tun.
Aber überleg dir da vielleicht schon mal, zu wem du lieber gehen würdest.
Ja.
Und, ja. Findest du Papa oder mich cooler? Genau.
Mama und Papa streiten sich, weil du uns so viel Ärger machst. Und dann werden Mama und Papa ganz traurig.
Weil du
traurig.
Uns die letzte Energie raubst. Ja.
Ohne euch war es schon schöner.
Hey, ich glaube,
wir bereuen, dass
wirklich
ihr
gibt.
Da seid.
Das gibt es natürlich.
Ja, klar.
Und das finde ich krass.
Hatten wir mal eine Folge drüber, wo die Nachbarin dabei gehört hat, wie sie so mit ihrem Kind redet.
Scheiße.
Ey. Und dann ist ja auch die Frage, was machst du?
Ja.
Hey, ganz ehrlich, was macht man da?
Das haben wir uns auch gefragt.
Jugendamt.
Wirklich? Habt ihr es gemacht?
Also wir waren es ja nicht, es war ja nur eine Hörerin. Also
und die hat das Jugendamt angerufen?
Wir haben uns passiv gestellt.
Nein, wir wussten, es war ja eine Hörerin und wir haben sozusagen überlegt, was der beste Schritt ist und Jugendamt wäre schon, wenn man eingreifen will, schon der erste Schritt, den man machen könnte. Mit dem Risiko, dass man dann mit der Nachbarin wahrscheinlich nicht mehr so gut klarkommt danach.
Naja, die weiß das ja nicht, dass man das war.
Ich glaube, es kann so und so sein. Ne? Ich glaube zum Beispiel auch, dass manche Menschen so überfordert sind und so hilflos sind, dass die vielleicht, keine Ahnung, im Nachhinein sogar vielleicht irgendwie eher dankbar sind, dass sie Hilfe bekommen haben, die sie sich selber nicht geholt hätten.
Ja, kann beides sein. Ja.
Aber natürlich ist es im ersten Moment natürlich schon ein Schlag in die Fresse.
Ja. Du hattest ja gerade gesagt, du streitest dich vor allem mit deinem Mann über Banalitäten. Und wie lange bist du mit dem jetzt zusammen?
Wir sind 7 Jahre zusammen.
Ah, das kann ich auch bestätigen, dass es mit meiner Frau eher um Banalitäten geht. Und manchmal erschrecke ich mich, warum man sich dann trotzdem bei diesen wie Wege finden oder sowas dann trotzdem so krass ins Blut kriegt. Also,
warum?
Ja, warum? Also es geht nicht um, hey, warum hast du die Frau angeguckt oder was auch immer, ja, irgendwelche grundlegenden Sachen, die sind ja schon geregelt. Trotzdem geht es dann um so Banalitäten wie bei uns war es letztes Mal. Ja, ich glaube, also gut, es war dann für sie keine Banalität, aber trotzdem war irgendwie, ich hatte meine Tochter 5 Minuten zu spät abgeholt oder es lief darauf hinaus, dass ich eventuell zu spät komme und ja, warum passiert es schon wieder? Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Und dachte so, okay, wow, man könnte auch das eigentlich wegschmunzeln und sagen, okay, war blöd gelaufen.
Ich finde das, also das schaffe ich zum Beispiel selber auch echt oft, dass man sich einfach so denkt, ich war jetzt zum Beispiel 3 Tage in München zum Arbeiten und mein Mann war alleine mit den Kindern zu Hause und ich glaube halt, dass jeder so seine tollen Sachen hat und Sachen, die man halt nicht so gut kann und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, niemand auf dieser Welt kann alle Bereiche super abdecken. Und mein Mann zum Beispiel, ich fand das so toll, also der macht krasse Ausflüge mit den Kindern, der kocht die schönsten Sachen für die und ist halt voll am Start. Aber so Ordnung zu Hause ist für ihn halt echt so an allerletzter Stelle und das ist ihm A nicht wichtig und B liegt es ihm jetzt auch nicht so. Auf jeden Fall komme ich nach Hause nach 3 Tagen und der hat das mega geil gewuppt alles und das war, da kam auch nicht einmal so, oh Mann, das ist so anstrengend, also gar nichts. Und ich kam nach Hause, es sah echt wirklich aus, hätten einfach 80 Obdachlose gehaust und reingeschissen.
Hat es auch so gerochen?
Nee, es hat
haben
nicht gestunken, aber es war wirklich...
benutzt, dass es so komisch gerochen hat?
Selbstbräuner und ich. Nee, aber es war wirklich, es war einfach mal, so
Frauen,
unordentlich.
Wie Frauen wir geworden sind, Mama.
Ey, hör auf. Nee, und dann habe ich mich so ertappt, ich kam in die Wohnung, sehe das alles und war halt auch fertig vom Arbeiten und dachte mir so, what the fuck, Mann. Ja, und hab dann auch sofort zum Staubsauger gegriffen und erstmal diese 80 Nüsse, die da am Boden verteilt waren und Brösel
so
und
heftig.
Sand... Ja.
Okay, nee. Also Klamotten rumliegen und so wäre bei mir auch so, aber so Nüsse und so, so grundlegend.
Aber kann man doch dann fallen lassen. Irgendwann spielt es gar keine Rolle mehr.
So Hänsel und Gretel-Style. Und dann war ich wütend auch und war irgendwie so kurz davor zu sagen, ey, wie scheiße sieht es hier eigentlich aus. Es nervt mich krass, dass ich hier nach Hause komme und es sieht hier so beschissen aus. Und dann dachte ich mir aber so, weißt du was, Evelyn, wenn ich mit den Kindern alleine bin, gibt es zum Beispiel jeden Abend Nudeln mit Tomatensauce, weil ich einfach wirklich keine Kapazität habe zu kochen. Dafür sieht die Wohnung aber besser aus. Er kocht einfach gesunde, coole Sachen und die Wohnung sieht halt scheiße aus. Und ich glaube, man muss da einfach ein bisschen fair bleiben und den anderen schon sehen mit seinen Qualitäten auch.
Ja.
Damit man so nicht immer nur ein grumpy Asshole ist.
Mhm. Ja. Also ich finde es schon immer wichtig, einmal kurz die Emotionen wahrzunehmen. Man ist wütend und das geht einem gegen den Strich. Aber die Reaktion darauf, ne, da hat man eine Entscheidung. Also da bin ich auch nicht immer der Beste drin. Aber ich finde, das genau zu reflektieren, auf welches Kuchenstück konzentriert man sich.
Ja.
Guckt man immer das eine Kuchenstück sich an, was gerade Kacke ist, oder guckt man sich die gesamte Torte an?
Ja.
Und die ist ja meistens ganz cool.
Ja, eben, aber ich muss echt sagen, ich glaube, vor einem Jahr zum Beispiel hätte ich das, wäre ich, glaube ich, schon wütend gewesen, hätte dann gesagt, Mann, ey, warum kannst du nicht einfach auch aufräumen und hier sieht es voll scheiße aus und so. Und ich war jetzt irgendwie 3 Tage, ich bin auch müde und so. Aber ich glaube, das ist ja das Coole. Ich finde, das lernt man ja auch in der Paartherapie, was ich jedem einfach nur wärmstens empfehlen kann. Und Leute, das ist eigentlich, ich glaube, viele denken immer so, wenn man zur Paartherapie geht, dann ist es alles, ist die Beziehung am Arsch. Aber ich denke mir immer so, ey, wir gehen zum Friseur, wir schneiden unsere Fingernägel, wir cremen uns ein, wir gehen selber zur Therapie, wir pflegen alles, wir waschen unser Auto in der Waschanlage, aber eine Beziehung, das Wichtigste, was man eigentlich hat, denkt man immer, das muss von alleine irgendwie cool sein. Und ich finde, Paartherapie ist Pflege.
Unbedingt.
Und das auch zu tun, bevor es komplett Kacke ist alles. Mhm.
Habe ich verpasst, auf jeden Fall. Aber
ihr habt es doch probiert.
Wir haben es probiert mit mehreren, aber ich kam mir immer schlauer vor als die Paartherapie.
Achso, du hast dich auf die Paartherapie nicht eingelassen. Also ihr habt eigentlich nicht.
Ja, doch. Wir haben es ein paar Mal probiert und es lief auch, also ein paar Sachen haben wirklich gut funktioniert und haben es wirklich gebracht. Aber wir haben den Fehler gemacht und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben zu spät angefangen eigentlich. In dem Moment, wo man gar nicht mehr so viel Ressourcen frei hat, und in dem Moment, wo man gar nicht mehr so darauf bedacht ist, dass es jetzt auch wirklich klappt.
Wo die Wunden schon so groß sind.
Ja, und ich finde es viel geiler, an einem viel, viel früheren Punkt anzufangen und zu sagen, hey, was können wir an unserer Kommunikation verändern? Wie können wir wirklich miteinander umgehen und dann eine gesunde Basis zu schaffen und nicht erst, wenn man in der Krise ist?
Hey, aber mal eine Frage. Weil ihr wart ja sehr, sehr frisch zusammen, als ihr schwanger geworden seid.
Ja.
Glaubst du, dass ihr überhaupt vom Grundprinzip Mensch füreinander gemacht gewesen wärt?
Nein.
Weil dann, das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ne? Ich glaube, manchmal hat man halt auch irgendwie vielleicht in Anführungszeichen Pech und
du,
man 100%. Passt einfach, man ergänzt sich leider einfach nicht so gut. Oder
da, ich glaube schon, dass da Potenzial gewesen wäre, dass ihr euch gut hättet ergänzen können.
Ja.
Weil ihr schon sehr unterschiedlich seid und man stellt ja immer die Frage.
Glaubt ihr, dass unterschiedlich sein so gut ist?
Nee, also ich glaube, da gibt es nicht nur Glaube, da gibt es auch Forschung zu, das ist ja schöner.
So richtig eklig. Gibt es Statistiken, ja?
Dann gibt es Statistiken.
Ja, und man muss sich so ein bisschen dafür entscheiden, was möchte man. Gleich und gleich ist stabiler in der Partnerschaft und hält auch länger, statistisch gesehen. Unterschiede, ne? Mehr Aufregung und mehr Reibepunkte. Aber das Stabilere und Sichere ist gleich und gleich.
Weil das habe ich auch ganz spät erst gecheckt.
Ja. Und man sucht sich automatisch eigentlich einen Partner nach seinen Prägungen aus. Die findet man am anziehendsten meistens. Und meistens auch die Sachen, die einen am meisten triggern. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Vater oder eine Mutter gehabt hat, die einen nicht so krass gesehen hat, wo nicht so der volle Strahl Liebe angekommen ist, kann es sein, dass man sich potenziell einen Partner sucht, der das ähnlich macht, weil man dem dann beweisen will, hey, ich bin doch liebenswert und in der Partnerschaft löse ich das Thema auf. Ist aber eigentlich ein Fehler, das so zu machen.
Weil ich hatte irgendwie so, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich immer so ein krass komisches Beuteschema.
Mhm.
Ich habe die immer, ich tut mir jetzt leid, ich habe die immer die Pussy-Männer genannt.
Mhm.
Ich war halt voll der Boss
und
eher auch so ein bisschen introvertiertere Männer.
Die dir nicht gefährlich werden konnten.
Nee, gar nicht das. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Und der Alex ist so der erste Mann, der halt einfach auch super outgoing ist. Also das schönste Kompliment war für mich wirklich mal, als Freunde von uns geheiratet haben und die meinten, ey, ganz ehrlich, wir würden euch einfach ehrlich gesagt gern getrennt setzen, weil wir wissen, da wo einer von euch sitzt, ist halt einfach Alarm. Also Party. Das fand ich total schön. Oft ist es ja schon so, auch bei Freunden, wenn man so Paarfreunde hat, dass man ja schon irgendwie eigentlich meistens einen so...
Ja, ja, präferiert.
Präferiert,
ach so,
irgendwie, ne?
Ja.
Ne? Mhm. Dass man sich auch mal denkt, so, ja, ich finde euch beide nett und so, aber ehrlich gesagt, mit dir, glaube ich, wäre ich gar nicht befreundet.
Ja, ja.
Ja, wir haben genau das jetzt gerade. Wir haben immer wieder das Thema, dass wenn wir Pärchentreffen irgendwie machen wollen, dass ich sage, ja, können wir machen, aber wegen ihm müssen wir es nicht machen. Also ich bin dabei, ich bin dabei.
Das sagt er genau so zu seiner Frau.
Ja, ja, wahrscheinlich. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Also wegen Max müssen wir uns jetzt nicht treffen, aber nee. Ich tue dir den Gefallen.
Ist ein netter Kerl, aber gibt mir nix.
Du warst auch stehen geblieben.
Ja, und der Alex ist zum Beispiel der erste Mann, der mir wirklich mega ähnlich ist.
Mhm.
Und wir kommen zum Beispiel auch, und ich glaube, das ist ein Segen, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich aber erst in dieser Beziehung geschnallt. Wir kommen aus sehr, sehr ähnlichen Elternhäusern. Also wir haben zum Beispiel beide Eltern, die immer noch zusammen sind, die krass gleiche Werte vertreten.
Mhm.
Wir wurden krass ähnlich erzogen.
Mhm.
Und ich glaube, unser Wertegerüst
ist
sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das ist, glaube ich, total gut für uns, weil man dann menschlich nicht so enttäuscht wird oder sich denkt, warum bist du so ein krasser Egoist oder warum bist du so wie auch immer, ne? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es geil ist, wenn man eigentlich schon aus einem ähnlichen Nest fällt.
Was heißt es dann für dich, du müsstest mit jemandem zusammenkommen, der auch in Trennung aufgewachsen ist?
Also, was Evelyn gerade gesagt hat, ist total wichtig, dass man gleiches Wertesystem teilt. Ne? Man kann unterschiedlich sein, aber wenn man alles abschält, sollte man die gleichen oder ähnliche Werte haben. Weil das ist letzten Endes das, wonach sich das Leben ausrichtet im Idealfall. Weil wir leben alle eigentlich nach unseren Werten.
Voll.
Und danach definieren sich dann manchmal Ziele. Und wenn wir sagen, hey, uns ist Menschlichkeit wichtig, uns ist Beziehung wichtig, uns sind Kinder wichtig, das sind unsere Werte, hat man ja schon mal ganz viel in common. So. Und dann gibt es ja noch was anderes, wie ist jemand geprägt? Ne?
Naja.
Und ich habe mir immer Partnerin ausgesucht, die vielleicht sehr ähnlich zu mir geprägt waren und deswegen sind wir immer maximal aneinander gerasselt. Ich habe mir Partnerinnen ausgesucht, die auch unsichere Beziehungen erfahren haben. Und deswegen habe ich es nie wirklich geschafft, aufgrund auch meiner Beziehungserfahrung, aber da bin ich ja am Arbeiten, mit denen sichere Beziehungen zu leben.
Mhm.
Aber ich glaube, da kommen wir auch nochmal dazu, dass du halt, glaube ich, prinzipiell wäre es zum Beispiel wahrscheinlich gut, wenn du auch eine Partnerin hättest, die auch ähnliche Sachen erlebt hat, die das auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber wenn man sich natürlich dann trifft, wenn jeder sich selber mit seiner eigenen Scheiße beschäftigt hat und man eigentlich schon an dem Punkt ist, dass man es begriffen hat und irgendwie eigentlich einen Schritt weiter ist. Dass man sich nicht gegenseitig versucht dann zu therapieren oder zu helfen, sondern dass sich jeder eigentlich erstmal schon selber geholfen hat.
Ja, und ich bin total oft in so eine Rolle reingerutscht, dass ich dachte so, okay, ich muss meiner Partnerin helfen und ich muss sie da aus dem Sumpf rausziehen und bla bla bla. Und das, das ist Gift für eine Beziehung, ey.
Ja, es ist ehrlich gesagt wirklich Gift, vor allem wenn du halt dann auch noch jemanden hast, der vielleicht gar nicht bereit ist, diesen Schritt erstmal selber zu gehen. Ne?
An dieser Stelle eine kleine Werbung und dieses Mal geht es um die Familienregion Salzburger Saalachtal. Ich mache ja total gerne Urlaub in der Natur und ich liebe die Berge, ich liebe Wasser in den Bergen, es ist einfach so klar, so rein, die Natur ist so satt dort, so grün. Es kehrt eine innere Ruhe ein, die unvorstellbar ist. Also wirklich, gehst dorthin und es ist so, als ob alles, was so in dir drin ist, sich einfach ausbreiten kann und Platz hat und du dich geborgen, wohl und gut fühlst. Und deswegen liebe ich erstmal prinzipiell Urlaub in Österreich. Und wir können euch sehr das Salzburger Saalachtal empfehlen. Das ist eine Familienregion, die ist auf Kids spezialisiert. Es gibt wildes Wasser, also alles rund ums Wasser. Es gibt natürlich auch ganz tolle Wanderwege. Ihr könnt da sehr, sehr viel machen.
Und ich selber habe Sommerurlaub immer mit Urlaub am Meer verbunden und Winterurlaub immer mit Urlaub in den Bergen. Aber wir waren letztes Jahr einmal auch in Österreich in den Bergen im Urlaub und es ist einfach was ganz anderes und ich habe mich verliebt, im Sommerurlaub auch in die Berge zu fahren.
Ich gehe öfter in Österreich wandern im Sommer, aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Man erlebt die Natur da ganz anders. Es gibt Canyoning mit Kids, das heißt, gibt es verschiedene Rutschen im Wasser, man kann sich mit Seilen ablassen. Sehr, sehr cool, ist auf jeden Fall ein total geiles Abenteuer. Was ich auch in den Bergen liebe, man hat irgendwie immer eine Erfrischung.
Mhm.
Es gibt Kinderrafting für Wellenbezwinger, also als Team heißt es, im Raftingboot durch die Wellen zu gleiten. Natürlich kann man auch wandern am Wasser. Es gibt das Naturbadegebiet vor der Casa. Also wenn man sich da schon allein Bilder anguckt, kriegt man sofort Lust darauf. Natürlich kann man Fahrradtouren machen mit E-Bikes und vieles, vieles mehr. Guckt euch bitte unbedingt die Region Salzburger Saalachtal an, wenn ihr mit Kindern oder ohne Kinder Urlaub machen wollt. Das geht beides sehr, sehr gut.
Mehr Infos findet ihr natürlich in den Shownotes und auf lofa.com.
Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Ich habe hier gerade auf meinen Zettel geluschert.
Mhm.
Ich habe neulich gedacht, das wäre so schön für meine Tochter, wenn sie noch Geschwister hätte, ne? Also Einzelkind, was denn?
Ja, ja, finde ich gut.
Lach nicht.
Ich lache, weil ich einen ähnlichen Gedanken habe, aber führ mal deinen aus.
Okay, sie ist Einzelkind und ich finde, Einzelkind ist immer so, man ist so gestrandet auf eine bestimmte Art und Weise. Man ist so, man wird in Einsamkeit geboren.
Ja.
Hey, also, das war für mich auch ein krasses Ding, dass ich sage, ich will unbedingt auf jeden Fall schon mal zwei Kinder.
Du bist Einzelkind, ne?
Nee, ich bin eine Schwester.
Ah, okay.
Die ist 3 Jahre jünger und alleine, wir sind so einfach beste Freunde.
Beste Freundin.
Nee, aber das ist so schön. Ich weiß einfach und ich glaube, das ist eine bedingungslose Liebe. Mhm. Hey, und die geht mir auch hart auf den Sack teilweise. Und teilweise denke ich mir echt so, oh Alter, ey, bitte. Wir sind uns ja gleich, aber auch krass unterschiedlich. Mhm. Aber ich weiß, egal was passiert, die ist meine Schwester und die ist da.
Mhm.
Also das ist halt wirklich so ein Band einfach. Und ich denke mir manchmal schon halt natürlich, unsere Welt ist auch gerade einfach, ja.
Naja, und du hast ja den Vorteil, dass du Teilen, Rücksichtnahme, Verzicht auch nicht aktiv erziehen musst, sondern eigentlich immer ein exemplarisches Beispiel hast.
Übungsmensch.
Habt ihr Einzelkindfreunde und denkt euch da manchmal so, boah, Alter, man merkt so, dass du ein Einzelkind bist.
Unfassbar. Teilweise sogar so, dass meine Kinder oder vor allem meine Tochter, die ist ja etwas älter, dass sie Schwierigkeiten haben, ins Spiel zu kommen.
Also mit einem Einzelkind, weil die es ist wirklich, das ist teilweise, also und gar nicht, dass ich jetzt sage, dass sie jetzt nicht trotzdem eine gute Zeit haben, aber man merkt einfach auch in Diskussionen, dass die Einzelkinder halt für sich gelernt haben, wenn ich was haben will, dann kriege ich das auch und dann wird mein Wunsch auch erfüllt und dann in Kompromiss zu gehen, das fällt ihnen unfassbar schwer und was ich dann bei unseren Kindern erlebe oder meiner Tochter, dass sie dann ständig Kompromisse anbietet, aber trotzdem kommen die nicht zu dem Spiel, was sie sich dann eigentlich beide wünschen und gehen dann auseinander. Und mit anderen Geschwisterkindern ist das ganz anders. Also
ja, aber ich meine, ganz ehrlich, es gab Zeiten auch, ich weiß in meiner Kindheit, hey, ich hätte alles dafür gegeben, Einzelkind zu sein.
Klar.
Wir haben uns auch ein Zimmer geteilt, ich bin auch in die Gästetoilette gezogen mit 5, weil ich mir dachte, Alter, fuck you, ich möchte meinen eigenen Bereich.
Hat so geheilt zum Podcast auch.
Es war wirklich, das ist das kleinste Scheiß aus der Welt, da habe ich dann wirklich eine Woche drin gehaust.
Geil.
Weil ich wollte einfach allein sein, aber im Nachhinein gesehen, Geschwister sind schon toll. Ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, es haben jetzt auch nicht alle Menschen die Möglichkeit, noch ein Kind zu bekommen.
Ja, ja.
Was ja auch immer, weißt du, ist halt auch ein Privileg, sag ich jetzt mal.
Und viele haben auch, glaube ich, gar nicht den Wunsch. Die sagen sich, wir wollen ein Kind und das reicht auch.
Ey,
und
Leute, wenn ich nur mit einem Kind bin, das ist Urlaub.
Ist es so?
Ist es?
Ich finde es so krass.
Ich habe mich immer gefragt, ob das anstrengender oder weniger.
Ich finde das so, also wenn ich mit meiner großen Tochter oder meiner kleinen alleine bin, ist das für mich wirklich.
Wie alt sind deine nochmal?
3,5.
Ja, okay. Da ist
und
da so.
Zum Beispiel mit meiner Dreijährigen, die ist wirklich ein Homie. Also wir reden miteinander, ich kann mit der einfach alles machen, was ich machen möchte, ohne Stress zu spüren. Und ich finde schon mit 2 Kindern, es ist halt einfach, ich finde, man denkt immer, weil das Kinder sind, das ist halt ein ganzer Mensch, der nochmal dabei ist, der halt einfach auch krass seine Bedürfnisse hat.
Ja, aber ich glaube, das wird sich nochmal ändern. Also ich erlebe es ja jetzt mit 7 und 5, dass es mit 2 Kindern teilweise einfacher ist als mit einem in dem Alter.
Weil die halt irgendwie.
Also es kommt natürlich darauf an, wie die sich verstehen. Und unsere Kinder verstehen sich schon sehr gut. Ich erlebe es auch bei anderen Geschwistern, wo man eigentlich nur die ganze Zeit clinchert zwischen den
beiden. Glaubst du dann, dass zum Beispiel, dass es schon auch viel an den Eltern liegt, dass diese Kinder sich die ganze Zeit streiten?
Ja.
Weil die Eltern sich dann trotzdem irgendwie so blöd positionieren, glaube ich. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch oft, wenn du schon ein Kind hast und dann kommt das Baby dazu.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Leute leider nicht raffen, wie krass das für das andere Kind ist. Und auch diese ständige, nein, das ist, du musst aufpassen, das ist ein, nein, geh mal weg. Also wir haben da so krass drauf geachtet. Und ich meine, bei uns war ein Albtraum-Szenario. Ich kam mit diesem neugeborenen Baby nach Hause und unsere Große hatte Hand und Fuß.
Oh Gott.
Cool. Und nur so ein Tipp für euch da draußen. Wir haben die wirklich dann einen Monat aus der Kita rausgehabt vor der Geburt, weil wir Angst hatten, dass sie krank wird.
Na klar.
Don't do it. Die stecken sich dann im Spielplatz an. Wirklich. Also wenn du das Kind nicht im Keller verscharen kannst, dann spart es euch einfach, weil es bringt gar nichts.
Aber das ist
außer nur Stress einfach.
Aber es ist ein guter Punkt mit dem, dass viele Eltern, glaube ich, auch gar nicht checken, dass ein zweites Kind einen krassen Einfluss hat, auch gerade für das ältere Geschwisterkind. Und bei mir gab es so ein Ereignis, dass meine Frau zur Geburt des zweiten Kindes, also von unserem Sohn, gesagt hat, okay, das neue Kind schenkt meiner Tochter, also der Älteren, ein Geschenk. Und ich so, was ist das denn für ein Quatsch? Wie soll, das
voll gut.
Macht doch gar keinen Sinn. Wie soll denn das Baby, was aus dem Bauch kommt, sofort ein Geschenk schenken?
Danke.
Aber also das war so der erste Grundstein von ganz vielen, wo ich dann verstanden habe, natürlich ist es extrem wichtig, dass es ein positives, verknüpftes Ereignis ist. Jetzt kann man darüber streiten, muss es dafür ein Geschenk geben, aber es hilft auf jeden Fall.
Ja, aber es ist halt ein Zeichen.
Genau.
Und ich glaube, Kinder sind halt Kinder und die checken es halt einfach mit einem Geschenk. Das ist halt was Besonderes, das ist was, da freut man sich. Ich meine,
genau.
Die freuen sich über Geschenke.
Es ist sofort positiv, also wir haben unsere Kinder sofort bei Geburt konditioniert.
Aber habt ihr das denn auch so mit Schleim eingerieben?
Ja, genau.
Das ist so
mit Blutschleim. Und die Schleife war die Nabelschnur.
Ah, geil.
Voll schön.
Richtig
schön. Nee, aber ich glaube echt, das ist oft. Und ich meine, es ist ja auch emotional overwhelming, wenn du auf einmal 2 Kinder hast und du denkst, fuck, irgendwie, boah, Gott, ich liebe beide, was soll ich jetzt machen? Irgendwie strange erstmal.
Wen liebe ich mehr?
Aber ich glaube, das ist so wichtig, darauf zu achten und vor allem auch dem großen Kind, selbst wenn das große Kind halt auch noch klein war und bei uns war die halt erst 2, als das Baby kam, halt eigentlich selber noch ein Baby, halt dann nicht die ganze Zeit zu sagen, nein, du musst aufpassen, du tust ihm weh, sondern dass man das irgendwie da auch schon anfängt, mal, hey, schau mal, du machst das ganz toll, sag mal, da mal vorsichtiger und hier. Und
die Fontanelle nicht mit dem ganzen Finger.
Ja, du musst halt auch aufpassen, aber du musst es dem Kindern nicht die ganze Zeit zeigen, dass es gerade eine absurde Gefahr darstellt für das neue Baby.
Und meistens sind die auch relativ vorsichtig, wenn man sie lässt, ne?
Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass wie ein Pitbull ist, den man von alleine lässt und der irgendwie Blut gebrochen hat.
Ja. Nee, aber ich glaube, da geht's halt echt schon los. Und ich glaube manchmal, dass einem Sachen, die so krass prägend sind, gar nicht so bewusst sind.
Ja, und was auch extrem wichtig war, Räume schaffen für das größere Kind. Also, dass man auch wirklich Zeiten schafft, hey, und jetzt bist nur du dran. Jetzt machen wir nur mit dir einen Ausflug.
Die Kleine schläft gerade 5 Minuten.
Oder
sind jetzt
hey, und
deine.
Ohne Scheiß, aber da habe ich mich auch selber dabei ertappt. Das ist so unheimlich schwer, weil so ein kleines Baby, auch gerade wenn du stillst, du hast so ein Bedürfnis, dass du das die ganze Zeit bei dir hast. Also, der Alex meinte dann teilweise auch zu mir, hey Evelyn, pass auf, ich nehme jetzt das Baby, du gehst jetzt mit der Lilly raus. Mir fiel das so schwer,
ja,
weil ich dieses Baby nicht abgeben konnte. Ich war wirklich so, ich kann das nicht mehr.
Was war denn das? Was war, war das einfach so ein Gefühl, dass du immer mit dem zusammen sein wolltest?
Das war einfach mein Mutterinstinkt.
Ah, krass. Das können wir nur so aus der Ferne beobachten.
Ich glaube, das wird ein Mann, das tut mir jetzt auch leid, ich möchte, aber das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ich glaube, es kann ein Mann einfach nicht nachempfinden.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und ein Mann stillt halt auch nicht und ein Mann ist halt auch nicht schwanger. Deswegen, oder Menschen ohne Gebärmutter. Und ich glaube, man kann es einfach nicht nachvollziehen. Und habe da auch oft mit meinem Mann wirklich diskutiert, weil ich meinte, ich kann einfach nicht, es tut mir leid. Ich kann halt nicht.
Wir hatten das ja auch ganz oft schon immer besprochen, dass ein Kind für einen Mann auch wirklich erst dann real wird, wenn es aus dem Bauch raus ist. Wogegen eine Mutter schon vorher die ganze Zeit damit beschäftigt ist und
ihr 9 Monate Beziehungsvorsprung.
Ja. Genau. Und wir so, für mich war das bis zu dem Punkt, als es draußen war, dachte ich, ah ja, stimmt, da ist ja ein Kind drin gewesen. Und vorher war es so, ja, okay, der Bauch und es tritt da so ein bisschen und klar, mir ist das schon alles bewusst. Aber so richtig realisiert und gesagt ist es erst, als ich das Kind zum ersten Mal in den Händen halte.
Voll. Und selbst dann kenne ich ganz viele Männer, unter anderem bei meinem Mann war es auch so beim ersten Kind, dass der wirklich auch noch Zeit gebraucht hat, irgendwie das zu checken. Also für ihn war das wirklich, er meinte das auch nicht böse, aber er meinte, das war für ihn wie so ein Haufen Fleisch, der da erstmal lag.
Ja, so, ich glaube, sie haben auch eine Folge, die heißt 3500 Gramm Hack.
Ja, nee, wirklich. Das war für den wirklich, und er meinte, und ich meine, meine Tochter, meine Große und er, die sind einfach wie Bonnie und Clyde, aber der hat da wirklich gebraucht. Also, ja,
also die meisten Männer, die ich kenne, die meinen, die haben unterschiedlich von 6 bis 2,5 Jahre, also 6 Monate bis 2,5 Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass sie jetzt Vater sind.
Mhm.
Und selbst mit meiner Tochter, die 5 ist, habe ich immer noch so einmal im Monat so einen Moment, ah ja, stimmt, du bist Vater. Doch, ist es nicht ganz ultra selbstverständlich. Und ich glaube, eine Frau, die das quasi hervorbringt ja auch, also produziert und die Fabrik, der Mastermind dahinter ist, für die ist es ja anders.
Und selbst da gibt es ja wirklich auch super viele Frauen, die einfach erstmal auch strugglen. Also die auch nicht gerne schwanger sind, wo das Kind auch auf die Welt kommt und die einfach nicht sofort diese absurde Liebe haben, die man immer denkt, dass man die sofort hat. Das ist halt einfach auch krass individuell einfach.
Also Umfragen zufolge bereuen 20% der Eltern, dass sie Eltern geworden sind. Das ist ganz schön viel eigentlich.
Wirklich?
Ne? Jeder 5.
Hey, krass. Jetzt, wo du es ansprichst, ich habe mich letztens auch gefragt, ich hatte irgendeinen Bekannten, der gesagt hat, oh ja, unsere Kinder, die nerven mich gerade so krass schon seit längerem. Und ich habe dann so in mich reingehorcht und dachte, also es gab nie so einen längeren Zeitraum, wo ich gesagt habe, meine Kinder nerven mich. Klar gab es mal irgendwie, wie so, oh, du nervst mich jetzt gerade, lass mich in Ruhe, das Geschrei oder was auch immer. Oder nimm du es mal, ich will jetzt gerade nicht. Aber es gibt keinen Tag oder keine Situation, wo ich sage, meine Kinder nerven mich.
Habe ich auch nicht. Und ich muss aber halt sagen, ich glaube, das ist halt Typensache. Also ich spiele halt auch gerne. Also mir macht das halt Spaß. Und ich kenne dann wirklich auch echt schon viele Leute, die sagen, das macht sie wahnsinnig. Nee, aber wir spielen dann Kochen und dann, ich mein, du musst halt irgendwie mit denen was machen. Aber ich finde, man kann es dann auch so lustig machen. Ich sage, lass mir dann irgendwelche komischen Gerichte einfallen, die es gar nicht gibt und so. Oder, aber ich habe halt da Freude daran. Mhm. Also ehrlich gesagt.
Da muss man
gesagt,
Freude dran haben.
Da muss man Freude dran
haben. Ja, und ich habe mehrere Freunde oder einen Kumpel, der sagt, wenn ich jetzt noch einmal in diesem scheiß Kaufladen eine scheiß Banane kaufen muss, dann raste ich aus. Aber das ist auch in Ordnung. Also nee, der meint, das ist für ihn wirklich, er meinte, dieses Spiel kann mit den Kindern macht ihn einfach, er findet so scheiße einfach.
Es gibt auch Spiele, wo ich genauso reagieren würde. Ich glaube, du kennst
es auch. Ja, ich habe es auch so 50-50. Manche Spiele machen Spaß und es ist lustig. Bei mir ist meistens die Aktivität, ich springe bestimmt eine Dreiviertelstunde jeden Tag mit meiner Tochter Trampolin. So, unsere Wirbelsäulen werden so ganz verdreht.
Werden eins.
Wir sind eine Trampolin-Springer-Family. Aber sonst so diese Rollenspiele, die gehen mir halt auch manchmal. Vor allem diktiert sie auch immer, was ich sein soll. Und wir sind immer irgendwie in so einer Lehrer-Trainer-Beziehung und entweder bin ich das Kind, was zum ersten Mal zu irgendeiner Stunde kommt und irgendwas nicht kann und die macht es dann vor. Das nervt halt irgendwie.
Ja, aber ich finde es doch irgendwie lustig. Ich mache mir halt irgendwie dasselbe immer eine gute Zeit. Also wir spielen, also bei uns ist Rotkäppchen großes Thema an Rollenspielen.
Boah,
und so.
Schneidet ihr auch den Bauch auf?
Ja, ich bin auch immer die geschissene Großmutter und es ist so anstrengend, die ganze Zeit so zu reden. Vor allem, irgendwie ist manchmal auch müde und so. Aber trotzdem erfüllt es mich.
Also, das erste
Mal, aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ey, ganz ehrlich.
Weil Rotkäppchen war das erste Mal, als ich Rotkäppchen als Rollenspiel gespielt habe, war ich auch so, stand da so da mit meinen Fingern. Ja, komm.
Geht schon.
Hab den Bauch dann vor meinem Sohn aufgeschnitten und dann so Steine reingemacht und wieder zugemacht mit so einer Decke und dachte so, hey, am Ende ist es ja für die Kinder auch total abstrakt. Es ist ja nicht wirklich, dass da jemand einen Bauch aufgeschnitten wird, sondern man spielt ein Märchen.
Kaiserschnitt, Bauchaufschnitt.
Ich finde das aber auch so ein Thema, gell. Irgendwie das letzte Mal hat mich meine Tochter gefragt, was diese Stolpersteine sind, die in Berlin ja oft vor den Häusern sind. Ja, und ich finde, das ist schon als Eltern krass, wie du so ein dreijährigen Kind dann sowas Schreckliches irgendwie erklärst.
Aber wie hast du das erklärt?
Ich habe erklärt, dass da Juden gelebt haben und mein Mann hat auch einen jüdischen Background, also der ist eigentlich so gesehen auch Jude. Mhm. Und habe halt erzählt, dass da Juden gelebt haben, die sind eine andere Religion. Und es gab einfach Menschen, die mochten die nicht und waren dann ziemlich fies und die wurden dann aus den Häusern vertrieben und mussten woanders hingehen. Also ich habe das halt jetzt nicht so...
Hast du den Rest auch erzählt der Geschichte? Oder?
Nee, ich habe einfach nur erzählt, dass es Menschen gab, die einfach gar nicht gerne mochten und die sehr, sehr schlecht behandelt haben. Und man hat diese Steine jetzt da gemacht, um einfach an diese Menschen zu denken, die halt einfach nicht cool behandelt worden sind. Mhm. Also,
ja, ist immer die Frage, ne? Wie weit geht man bei so einer Geschichte? Erzählt man so das bis zum bitteren Ende, was den Menschen widerfahren ist? Ne?
Ja, irgendwann schon, aber die ist halt drei.
Ja. Nee,
und da habe ich für mich selber beschlossen, auch so zum Beispiel mit Thema Tod, da warte ich halt drauf, dass die halt da selber das irgendwann schnallt und mich halt dann...
Bis dahin lebst du im
Paradies. Wobei bei Tod ab drei oder um drei gar nicht so dramatisch war. Also es wird dann später erst, und es kam bei meiner Tochter dann so ab fünf, sechs, dann zu verstehen, was es auch bedeutet. Ich bin dann weg und es ist dann, oder auch meine Oma stirbt und oh Gott, meine Eltern sterben ja auch irgendwann.
Ja.
Und dann hat es erst gesagt, als sie drei war, haben wir auch so ein Buch ausgepackt und erklärt, ah okay, dann ist sie dann weg, verstanden, passt für mich. Ja, das war, aber sobald das Bewusstsein ganz anderes wird, dann wird es nochmal krasser.
Ja, es ist... Total interessant, ne? Dass ganz kleine Kinder gar keine Angst auch vor dem Tod haben.
Genau. Sie sind noch zu nah dran.
Ja, genau. Sie sind zu nah dran.
Das ist so krass, man denkt mir, wie dumm die eigentlich sind. Ne? Ja. Die würden sich die ganze Zeit umbringen, wenn du die ganze Zeit musst du halt aufpassen, weil die nur Scheiße machen.
Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, wir haben so eine riesen Angst vor dem Tod und wissen gar nicht, wie schrecklich es ist, tot zu sein oder wie vielleicht auch nicht schrecklich. Ne?
Aber denkt ihr, weil manchmal denke ich mir so, ey, irgendwann sterbe ich halt.
Ja.
Und das ist halt einfach so. Ja. Das kann ich auch nicht aufhalten. Und manchmal habe ich dann so Gedankengänge, weil man stresst sich ja schon immer so ab mit so Altersabsicherung und so und müssen wir jetzt eine Immobilie kaufen und so. Und dann denke ich mir schon immer wieder so, ey, ganz ehrlich.
Bist du ja irgendwann tot.
Irgendwann sterbe ich halt. Ja, okay, natürlich ist es dann cool für die Kinder.
Ja.
Aber ey, ich erbe jetzt auch nicht im
Eigentumswohnungen. Genau den gleichen Gedanken habe ich auch. So manche denke ich so, warum machst du das eigentlich alles? Du bist ja eh irgendwann tot.
Ja, oder? vor allem dieses Anhäufen. Ich meine, ich will jetzt schon ein cooles Leben haben und arbeite deswegen ja auch und will was erreichen. Aber dieses Anhäufen an...
Habitus?
Ja.
Immobilien, alles.
Für was irgendwie?
Ja, ich glaube, das ist für viele so ein Ding der Kontrolle, dass sie dann denken, sie sind sicher und alle Sorgen sind weg. Und klar, finanziell irgendwie nicht für sich sorgen zu können, ist ein Riesending. Ne? Das kann ein Riesending.
Ist auch richtig scheiße.
Ja.
Aber ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie die ganze Zeit so ein Ding hast, so wir brauchen Immobilien und Aktien und so. Oder ob du halt einfach sagst, ey, ich möchte aber auch noch leben.
Total. Ich habe mich letztens mit einem Kumpel auch so über Unternehmertum unterhalten und ich kenne ein paar Unternehmer und ich finde es immer komisch, wenn jemand nicht das macht, was ihn wirklich erfüllt. Also so arbeitet und hasselt und ganz, ganz viel macht und um sich dann irgendwie was leisten zu können und dann eine schöne Freizeit zu gestalten mit dem Geld, was er da verdient hat. Und ich denke mir immer so, versuch das doch schon irgendwie auf dem Weg dorthin zu integrieren, dass du eine Arbeit machst, die dich in irgendeiner Form erfüllt, dass du dir dann nicht, nachdem du dich gequält hast, immer alles kaufen musst, sondern dass du denkst so, ja, es war irgendwie erlebnisreicher, schöner Tag, vielleicht aber auch ein beschissener Tag, das gibt es ja immer wieder bei der Arbeit. Aber nicht so, dass du dich quälst und dir dann Freizeit kaufen musst.
Ja, ich glaube, da bleibt viel Scheiße auf der Strecke, wenn man, aber vielleicht auch wieder Typensache. Ich glaube auch, dass viele Leute mit diesem selbstständigen Lifestyle auch nicht klarkommen würden, weil die halt diese Sicherheit einfach brauchen.
Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um selbstständigen Lifestyle. Es gibt auch viele Berufe, die man machen kann, wo man selber das Gefühl hat, hey, das ist irgendwie auch sinnstiftend für mich oder das macht mir Spaß. Es muss ja gar nicht sein,
Was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr das nicht machen würdet?
Ich wäre Lehrer geworden.
Ich habe in der Jugendhilfe gearbeitet, ich würde wahrscheinlich auch wieder... Ich habe gestern erst festgestellt, ich habe mich mit zwei Nachbarkindern und meinem Sohn zusammen Fußball gespielt. Danach haben wir noch da gesessen und so gequatscht, die waren 11 und 12.
Da wäre ich früher für bezahlt worden, hättest
du festgestellt. Ich meinte zu meiner Frau, meinte ich wirklich, ey, ich kann das schon echt gut. Ich klicke super gut mit so Jugendlichen in dem Alter. Und ich meine, ich habe es auch 10 Jahre gemacht. Es ist ein Feld, wo ich definitiv wieder auch reingehen könnte ohne Probleme.
Und genug Jugendliche gibt es ja immer, ne?
Die Hilfe brauchen gibt es immer,
Jugendliche, ey.
Nee, ich hatte tatsächlich überlegt, Lehrer zu werden, weil ich einen richtig coolen Sportlehrer hatte. Der hat Sport und Erdkunde und er war wirklich immer nur so, ich kicke mal einen Ball rein und dann gehe ich zurück zu meinem Auto, klapper ein bisschen am
Pulli.
Rauch eine.
Schön an die Minibar hinten ran und dann Erdkunde, dreh einmal den Globus und lass die Leute. Nee, das hätte ich tatsächlich gemacht, aber du.
Lehrer, du.
Könnte ich mir schon vorstellen.
Ja?
Ja.
Ich hatte so,
du hast sie noch nicht mit unseren Praktikanten hantieren sehen.
Ja, aber trotzdem, ich glaube schon irgendwie, also ich würde auch was Soziales machen.
Ja? Was bei dir?
Ich würde Rettungssunny machen.
Ja?
Ja. Ich habe ja Krankenschwester gelernt und bin auch immer Rettungswagen mitgefahren. Das ist immer richtig geil.
Kannst ja aussteigen wie Tobi Schlegel, der hat ja auch keinen Bock
genau. Mehr auf Medien. Oder wie heißt die nochmal? Kalinda, Charlotte Kalinda ist ja auch Rettungssunny. So ein Ding irgendwie unter Medienleuten.
Ja, du brauchst das Adrenalin.
Ja, du brauchst die Aufmerksamkeit.
Ja, so ey, da kommt mit dem Blaulicht, da ist Evelyn cool.
Endlich.
Bin wieder gesund. Mit Tobi Schlegel habe ich mich da länger drüber unterhalten und er meint, es bringt halt ihm eine andere Erfüllung, als in den Medien zu arbeiten.
Ja, ich verstehe beide Erfüllungen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt nicht weitergehen würde, würde ich auch auf jeden Fall wieder zurück ins Soziale gehen.
Ja.
Und mich dann wahrscheinlich erstmal wieder ewig drüber aufregen, wie schlecht man bezahlt wird.
100%, das ist ein
Oder du gründest eine Kita.
Ja.
Oder ich, nee, das glaube ich, wenn ich meine. Zu gründen, das bin ich nicht.
Okay.
Nee.
Die Evelyn Weigert-Kita. EV.
Alle machen, was sie wollen. Es wird viel gekuschelt.
Das ist einfach das Freispielkonzept.
Naja, aber du hättest auf jeden Fall einen seriösen Nachnamen dafür. Die Klaschinski-Kita wäre auf jeden Fall komisch bei mir.
Das klingt ein bisschen nach Kinderheim auch. Ja,
ja. Das ist so. Das erinnert mich an die Kita, in der ich mal war. Nee, das war ein Kinderheim in Afghanistan.
Das war wirklich, was?
Ja, das allerhärteste Kinderheim, was man sich vorstellt.
Wieso warst du da?
Ich habe eine Doku gedreht.
Er war da nicht als Kind.
Krass.
Nee, ja.
Oh Gott, ich glaube, da würde ich nur heulen die ganze
Zeit. Es hat wirklich nach Kot und Urin gerochen in dem ganzen Gebäude. Und es war nur Beton. Nur Beton, wirklich. Steine aufeinander gemauert. Und es waren wirklich nur Matratzen in den Zimmern und man dachte, man ist eigentlich in einem Tierheim. Also,
oh Gott, das ist so schrecklich.
Es ist so hart gewesen. Ich habe noch nie sowas gesehen. Und wie die Kinder denn aus diesem Kinderheim gekommen sind, Hand in Hand, da dachte ich mir so.
Waren die fröhlich?
Die waren sehr still.
Mhm. Haben die nicht?
Nee, wir sind an dem Tag mit dem Skateboard gefahren,
weil
die noch nie gemacht hatten. Und das fanden die cool, weil die konnten sich raufsetzen, dann sind wir so einen Hügel runtergerollt. Also, es war ein anderes Bild, was ich. Also manche Sachen brennen sich so tief ein.
Ich finde es manchmal sind es so kleine Momente. Ich war jetzt in München und mein Hotel war am Bahnhof und ich bin irgendwie so um 10:30 nach Hause gekommen abends und habe halt ein Kind weinen gehört. Und das war halt auch irgendwie so unterwegs mit seinen Eltern, die ja offensichtlich auch Hacke waren und stand heulend neben diesen Eltern um 10:30 abends. Und ich dachte mir einfach nur, dieses Kind, glaube ich, war 4 oder so.
Warst du auch betrunken?
Nee, ich war leider nüchtern und habe das irgendwie leider echt voll gecheckt, was hier gerade abgeht und fand es einfach nur whack.
Ja, voll krass.
Und ich finde, dann steht man dann schon kurz da und denkt sich so, ja und nu?
Einmal kurz die Welt retten.
Ja, aber was macht man dann? Ne? Das ist echt...
Abstand gewinnen,
sicher. Ich habe echt kurz überlegt, ob ich Polizei anrufe.
Ich bleib jetzt bei mir. Mir geht's ja gut. Man kann auch drauf gucken und das nehmen, um sich sein eigenes Leben wieder aufzuwerten. Guck mal, wie gut es mir geht.
Aber das ist mir, so bin ich gar nicht.
Nein,
ich kann mich gar nicht am Leid anderer ergötzen und vor allem nicht bei sowas. Wenn ich merke, dein Kind ist da wirklich.
Ja, es geht ja in die ähnliche Richtung wie diese Nachbarin, die wir als Hörerin hatten. Was macht man? Und auf der Straße finde ich es noch viel, viel schwieriger, weil du ja dann in den direkten Konflikt mit denen musst. Rufst du die Polizei, dann werden die wahrscheinlich gar nicht viel machen, weil die Erziehungsberechtigten dort sind.
Sind ja da.
Ja, genau. Das heißt, die können dann sagen, ja, sie wissen schon, dass, wie alt war das Kind?
4.
Oh Gott. Dass sie, na gut, und bei 4 ist sogar nicht mal so, dass sie sagen könnten, es ist jetzt Zeit, dass die Kinder nach Hause müssen, weil du kannst ja auch mit deiner 4-jährigen Tochter.
Ich fand das so krass, ey, die standen da, dieses Kind stand da, das war überhaupt nicht integriert, auch in diese Gruppe, das hat einfach nur geweint, das war müde, das war einfach lost und die Eltern haben dem halt auch gar keine, ich fand es wirklich schrecklich.
Das in München?
In München, ne? Ich habe das immer nur in Berlin erlebt, mein Vater hat sich mal um Wohnungen gekümmert, so um Neuvermietungen und so und Kreuzberg und Neukölln, das waren so seine Bezirke früher, da waren halt Menschen, die sehr oft substanzabhängig waren und so. Und manchmal haben die halt Kinder gekriegt. Und es war krass zu sehen. Ich weiß noch, wie ich mit 12 Jahren so einen Säugling gehalten habe, das halt auf Entzug war, weil die Mutter Schwerstalkoholikerin war während der Schwangerschaft. Und das Kind war halt auf Entzug, als es rauskam und hat die ganze Zeit nur geschrieben.
Oh Gott, das ist so schrecklich.
Aber ich konnte halten. Ja, also haben die gesagt, das ist okay. Nee, ist krass.
Ja, es ist wirklich krass. Und ich glaube, wir malen uns gar nicht aus, wie viele Kinder sowas betrifft, weil wir halt da einfach in unserer Bubble leben.
Wir reden hier immer nur über die letzten 5%, aber wir schrauben so an so Feinern. Bin ich genug da? Habe ich sie da gesehen? Ist das Handy weg in der Tasche?
Ja.
Aber ey, am Ende ist uns das möglich, aber es ist krass, wie sehr Elternschaft so eine Lotterie ist, auch für Kinder. Ne? Ja. Meine Mutter sagte immer, Kinder suchen sich ihre Eltern aus und ich denke immer so, willst du jetzt diese Grundsatzdiskussion anfangen oder nicht?
Ich habe diesen Satz auch nie verstanden, ehrlich gesagt.
Nein, dass man sich, bevor man geboren wird, die Eltern aussucht, um bestimmte Aufgaben zu bewältigen.
Ah, also als Erwachsener dann irgendwann.
Ja, beziehungsweise du.
Das ist so eine Rebirth-Geschichte.
Das ist natürlich.
Würdet ihr so ein Kind adoptieren? Ein Kind, das wirklich zum Beispiel aus einer Familie kommt, wo beide Eltern einfach zum Beispiel ein Drogenproblem haben?
Nope.
Mm, ich könnte mir vorstellen, dass es eine wahnsinnig krasse Aufgabe ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür gewachsen fühle.
Genau. Mhm. Also wir hatten mal irgendwann, bevor wir unsere Kinder hatten, hatte meine Frau mal kurz den Gedanken gehabt, ob wir Pflegeeltern werden und ein Pflegekind aufnehmen. Es gibt auch so Pflegeelternschaften, die du sozusagen übernimmst, bevor die dann in die Jugendhilfe kommen. Also dass die, wenn die aus Familien rausgenommen werden, als Überbrückung, bis sie dann genau. in eine Gruppe kommen. Aber also ich habe ja da auch schon in der Jugendhilfe gearbeitet. Das war für mich dann so, hey, ich mache das als Arbeit und soll das dann noch beruflich, privat machen. Und
ich mache das als Arbeit und soll es noch beruflich machen?
Ja, genau.
No thanks.
Irgendwie war mir das ein bisschen viel.
Das wäre eine schöne Zitatkachel.
Ja. Eigentlich mehr über die
Schule. Ich mache das als Arbeit und jetzt soll ich es noch beruflich machen? No thanks. Ey, Kalendersprüche zum Abreißen. Ey, lass uns mal einen Kalender machen. Kalendersprüche
mit
zum Abreißen.
Schallsprüche.
Wo immer genau sowas drinsteht, man so kurz drüber nachdenkt. Aber stimmt eigentlich.
Das ist
also
geil, wenn es dann aber trotzdem super viele Leute erreicht. Ich sage, es hat ihnen mega viel gegeben.
Aber was? Ich habe da richtig drüber nachgedacht. Das hat mich richtig tief berührt.
Ich hab's nicht verstanden bis jetzt, aber ich fand's irgendwie ein schönes.
Ja, so wie dieser Rebirth.
Schöne Programm. Idee.
Ey, aber eigentlich macht's Gedanken zu dem, was Gedanken sind, ganz oft irgendwelches Zeug, was durch unseren Kopf schwirrt, aber gar nicht so eine Berechtigung hat. Im Sinne von, yo, du musst jetzt danach handeln, weil Gedanken werden einfach nur produziert und dann.
Die Gedanken sind frei.
Wie frei sind die wirklich, ne?
Ja, also meine Gedanken sind schon frei, aber ich muss die auch immer wieder anfangen, die kleinen Fixer.
Aber genau, bist du diejenige, die die Gedanken denkt? Oder bist du jemand, der eigentlich seine Gedanken beobachtet? Also weil...
Ich beobachte die eher.
Genau, weil du...
Ich beobachte, wie sie so rumirren.
Bist du die Herrin deiner Gedanken oder sind die Gedanken die Herrin...
Nee, ich bin schon Herrin meiner Gedanken. Und ich muss auch wirklich sagen, mal so. Aber ich schaffe das schon immer ganz gut, mich wieder so einzunorden selber.
Aber woher kommen die Gedanken? Kommen die aus dir oder wo entspringen die auf einmal?
Also was ich zum Beispiel krass finde... Kommt ja auch voll darauf an, in welcher Situation man gerade ist, wie man sich selber fühlt. Mhm. Und mir ging es in der Zeit lang mal nicht so gut. Ich hatte einen Burnout und habe zum Beispiel gemerkt, dass meine Gedanken sowas von sick waren in dieser Zeit. Ich hatte Angstgedanken von einem ganz anderen Stern, weil mein Körper einfach so am Arsch war, dass mein Geist einfach auch nicht mehr mitgekommen ist. Und ich hatte wirklich, was ich mir, Blumentöpfe auf Balkonen. Ich bin durch die Stadt, ich habe meine Kinder zur Kita gebracht und habe in allem eine Gefahr gesehen. Mhm. Und dann musste ich mich wirklich zusammenreißen, diesen Gedanken einfach nicht nachzugeben, weil sonst ist halt irgendwann durch.
Genau.
Und das waren dann wirklich so Blumentöpfe auf Balkonen auf dem Weg zur Kita, wo ich mir dachte, scheiße.
Wenn ich die jetzt köpfe.
Wenn der runterfällt. Fuck. Der steht mega weit am Rand. Das geht ja gar nicht. Oder irgendwie so Sachen. Oder du stehst an der Ampel und dann denkst du so.
Wenn jetzt ein LKW kommt.
Du bist tot. Oh Gott. Mhm. Und ich finde, die Gedanken, glaube ich, hat jeder.
100%.
Aber würdet ihr sowas nachgeben, solchen Gedanken?
Genau. Und das ist der Weg, ne? Gehst du denn dem nach und sagst, oh nee, dann gehe ich lieber nicht mehr raus, dann bringe ich meine Kinder mit dem Auto zur Kita oder lieber doch nicht Kita? Und so gehst du immer mehr in die Vermeidung oder du gehst in die Annäherung und sagst, okay, ich habe den Gedanken, aber ich entscheide mich trotzdem anders.
Ja.
Und das ist halt genau die Schlüsselstelle und du hast es geschafft, dich anders zu entscheiden. Und ich habe manchmal so, dass ich denke, ja, ich gebe dem Gedanken nach, selten, aber ich versuche auch immer zu überprüfen, welche Berechtigung hat jetzt der Gedanke und hilft er mir dabei, das Leben zu leben, was ich leben möchte.
Kennt ihr so Gedanken, dass man manchmal auch irgendwie dann zu Hause sitzt und sich denkt, boah, jetzt ist mein Kind irgendwie so gefühlt den ganzen Tag in der Kita mit eigentlich fremden Menschen und man kennt die ja so ein bisschen nur, ne?
Ja.
Und oh Gott, hoffentlich sind die alle lieb zu meinem Kind und dann auch manchmal sich so ertappt, dass man wirklich so sich dann in so einem Gedankending verliert teilweise und sich denkt, Gott, hoffentlich ist er nicht irgendein Psycho dabei.
Ja, das kenne ich, wenn so ein neuer Praktikant bei uns in der Kita ist und man sich denkt so... Wurde die Akte gut überprüft von dem?
Also ich habe auch einmal manchmal den Gedanken, hey, du hast jetzt ein Kind gerade in die Kita gebracht und fremden Menschen übergeben. So, das ist so
crazy, oder? Hä,
warum hast du das eigentlich gemacht? Also klar, ich muss was tun, aber irgendwie, warum machen das eigentlich alle? Warum bleiben die Kinder nicht bei den Eltern, sondern warum geben wir alle als Eltern
weil
unsere Kinder?
Und ich finde, dann ist genau der Punkt, wo man sagen muss, weil das für die Kinder auch krass wichtig ist, in einem sozialen Umfeld mit anderen Kindern groß zu werden und irgendwie auch coolen Aktivitäten nachzukommen. Ich meine, wir machen auch viel mit unseren Kindern, aber wir müssen halt auch noch arbeiten. Ne? Nee,
rational ist es ja völlig klar, nachvollziehbar. Und
das aber manchmal ist es crazy,
aber
oder?
Manchmal denke ich auch so verrückt irgendwie schon.
Das Geilste wäre eigentlich so ein 6-7 Häuser in einem Kreis aneinandergestellt und einmal die Woche ist ein Elternteil dran, sich um alle Kids zu kümmern.
Ich glaube, so Sachen gab es schon sehr oft und die sind alle gescheitert.
Aber mit viel Substanzen haben die länger gehalten. Wenn
irgendwann haben einfach alle
kam.
Eltern untereinander gebumst. Ja, fand aber auch nur die Hälfte cool, dass er jetzt untereinander gebumst wird und einfach, es ist dann alles in einem Scherbenhaufen geendet.
Ja,
nee. Ich habe vorgestern, ich fahre immer, wenn ich Termine dann habe, ich bin in die Kita und ich bin meistens im Kiez, habe ich dann noch irgendwelche Meetings oder so. Und dann fahre ich immer die Wege mit dem Fahrrad und hoffe, dass ich eins meiner Kinder irgendwo auf dem Weg sehe, auf dem Spielplatz oder so. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meine große Tochter auf dem Spielplatz gesehen. Und dann war da Gott sei Dank so ein Van. dann habe ich mich wie so ein Creep hinter den Van gestellt und habe sie so voll lange beobachtet, wie sie da spielt. Und hatte so ein weirdes Gefühl. Ich mir dachte, Alter, das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Das spielt da auf der anderen Straßenseite. Sie sieht mich gar nicht, ob ich sie sehe. Und eigentlich würde ich am liebsten jetzt rübergehen, sie einpacken und mit ihr nach Hause fahren. Aber ich muss leider halt Shit machen.
Ich hatte letztens eine Situation, da war meine Tochter in der Schule, die haben so ein Fußballspiel gehabt, wo alle Klassen gegeneinander gespielt haben. Und ich bin da früher hin, um da noch zuzugucken. Und genau wie du es beschreibst, erstmal war es so, dass sie sagt, ey, jetzt stehst du hier und guckst deine Tochter irgendwie an und die kriegt das gar nicht mit. Und irgendwann, die hat dann mit anderen zusammengespielt und irgendwann hat sie mich gesehen. Und normalerweise ist es ja so, dass sie dann auch kommen würde und mich umarmen und hallo Papa. Und die hat nur kurz geguckt und sich wieder umgedreht und zu den anderen Kindern. Und das war so, ach krass, jetzt sind wir ja schon an dem Punkt angekommen.
Wow, ja, aber die 7, ne?
Ja, die 7.
Ja.
Genau. Und dann lieber bei meiner Peergroup bleiben und da weiterspielen und Papa ist nicht so wichtig. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie wäre das, wenn meine Frau da gewesen wäre? Und ich glaube, zu meiner Frau wäre sie hingegangen.
Echt?
Ich glaube schon.
Ja.
Die haben nochmal.
Safe wäre sie dahin gelaufen. Die hätte auf jeden Fall sofort an ihre schönen Erlebnisse
mit ihr gedacht. Oh, Papa, der alte Peinlo.
Und das war auch noch so, ey, das ist auch geil. Ich war letztens mit meiner Tochter einkaufen, wir haben bei Pflanzenkölle und haben Pflanze gekauft und noch was anderes. Sie wollte ein Buch kaufen.
Ein kleiner Gruß zu unserem Sponsor.
Genau, sie sollte sich ein Buch kaufen und selber eins aussuchen, was sie dann auch selber liest, damit wir abends, wir lesen jetzt immer abends eine halbe Stunde, sie für sich, ich für mich. Und irgendwie habe ich angefangen, im Auto zu singen. Und dann meinte sie, oh, Papa, das ist so peinlich. Und dann meinte ich, mach dich die Tür auf, bin ausgestiegen, du weißt gar nicht, was peinlich ist. Und habe dann angefangen, in dieses Kaufhaus reinzugehen und halt so laut zu singen, dass andere das mitbekommen.
Was hast du gesungen?
Ich weiß, ich hab nur so Blödsinn gesungen wie, ja, wir gehen jetzt hier rein und einfach nur so diese
Opa Chip bei Bleich
und rollen
wieder schreien
und die so, Papa, nein, das geht nicht. Und ich habe meine Frau danach gefragt, und gehst du mit Papa nochmal einkaufen? Und die so, ich weiß nicht. Und
aber ich finde es auch so geil, wenn das anfängt, das ist, ich freue mich schon drauf.
Es ist so geil, es war wirklich, ich habe es auch nicht ausgehalten. Und meine Tochter, es gab noch so einen Moment, meine Tochter redet immer sehr, sehr leise. So leise, dass ich sie im Kaufhaus nicht verstehe. Und dann meinte ich, ey, wenn du jetzt nicht lauter redest, dann antworte ich jetzt nur noch singend. Und das hat super gut funktioniert. Es war Erpressung ersten Grades.
Armes Kind.
Braucht so kleine Headsets, wie man im Helikopter hat, damit die lauter übersetzt wird.
Hey, wenn eure Kinder schon 7 und 5 seid und ihr seid ja auch sehr leidenschaftliche Eltern, wie ich das jetzt so rausgehört habe. Wann kommt der Punkt, wo man sich denkt, scheiße, ich glaube, wir wollen ein drittes? Oder kommt
jetzt?
Jetzt.
Der ist jetzt bei mir ganz aktuell.
Wir bei dir vor allem?
Ja, eher bei mir. Meine Frau hat es vor einem halben Jahr schon mal angesprochen. Ich so, auf gar keinen Fall. Ich bin froh, dass wir durch sind. So wie es jetzt ist, perfekt.
Mhm.
Und jetzt so seit 2 Wochen umtreibt mich das.
Wirklich?
Ja, also mein Sohn ist, ich will sagen, ach, du bist unser Baby und komm mal her. Der kuschelt auch sehr viel, was sehr cool ist. Jedes Mal, wenn ich mit ihm dann ihn im Arm habe, denke ich so, Mann, der ist 5. Das ist bald vorbei. Der ist bald auch groß. Ja, so wie meine Tochter auch jetzt schon groß ist.
Das Ding ist,
und ihr eigenes Ding
so ein bisschen halt. Das dritte Kind, denkt man, ich glaube dann immer, dass es für immer ein Baby bleibt. Es wird halt auch irgendwann groß sein.
Ja, aber meine Motivation ist eher, dass ich die Konstellation, 2 Kinder, super. Wie ist es wohl mit 3 Kindern? Das ist nochmal eine ganz andere Form der Familie.
Wie viele Geschwister habt ihr?
3. Ich habe nur 1.
Du hast also noch ein Geschwisterchen?
Genau, ich bin klassisches 2 Kinder.
Hast du auch so Patchwork-Geschwister?
Ja, ein Halbbruder und 2 echte Schwestern.
Bist du mit denen richtig close?
Ja.
Nee, aber hast du so ein Geschwister-Feeling mit denen?
Ja, schon. Ja. Also ich habe mal gesagt, wenn wir nicht Geschwister wären, hätte ich wahrscheinlich mir euch nicht als Freizeitmenschen ausgesucht. Ne? Das ist, glaube ich, schon ganz schön hart, das so zu formulieren. Aber
Kollegen könnten wir schon sein.
Ja.
Entfernte Arbeitskollegen, wenn wir irgendwie in irgendeiner Behörde sitzen, würde ich mir schon mal einen Schrieb von dir ausdrücken
lassen. Wir könnten Arbeitskollegen sein, aber beruflich kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist ja auch so ein Kalenderspruch.
Jetzt der Nächste, den wir gleich hinter meinen hauen.
Nee, genau. Und doch, ich bin mit denen schon nah. Und jetzt durch die Kinder noch mal mehr, weil die haben beide 2 Kinder und dadurch wirfen wir die immer zusammen. Und mit meinem Bruder ist es schon weiter weg, ne? Der ist 16. Also wir sind
cool,
altersmäßig.
Das ist ein Teenie-Bruder.
Ja, ja. Altersmäßig ganz schön auseinander und ich habe mit dem nicht so viel zu tun, aber ab und zu mal, ja.
Und ich meine, bei mir ist es jetzt ja so, die sind 5 und 7. Das heißt, wenn wir jetzt ein Kind anfangen würden zu zeugen, dann ist meine Tochter 8 und mein Sohn 6, dann sind die auch schon in so einem Alter, wo die dann das auch miterleben können, wie es ist, ein Kleinkind aufzuziehen. Wo ich mir dann auch wieder denke, das ist eigentlich auch, glaube ich, eine coole Erfahrung, weil es bewusst hängen bleibt, auch später fürs eigene Leben. Nicht, dass es jetzt meine Hauptmotivation ist. Das
sind Mini-Eltern dann.
Ja, sind Mini-Eltern, die dann auch nochmal mehr wissen.
Die können schon richtig toll mithelfen.
Exakt.
Ja, wir haben einen Landarzt, der uns seit Jahren hört. Ich weiß nicht, ob er immer noch dabei ist. Der hat 10 Kinder und er meint, er kennt ab dem 3.
10 Kinder?
Ja, er kennt ab dem 3. nicht mehr die Geburtsdaten. Und das läuft einfach so mit. Er meint so, ab dem 3. ist einfach nur so in die Maschinerie rein, die Klamotten, ist alles schon da.
Wie, die brauchen ja einen Bus.
Naja, die brauchen richtig so einen Sprinter, so 6-Reiher.
Der passt ja dazu.
Die können keine Ausflüge machen.
Nee, was meinst du, was es kostet, ins Schwimmbad zu gehen?
Jesus.
Ja, der hat aber eine eigene Praxis, das läuft bei ihm, aber er meint, er kann
trotzdem.
Nicht.
Überleg mal, also wenn wir jetzt schon nach Amerika fliegen, so Alex Familie, ey, wir müssen jetzt schon für beide.
Ihr müsst die ganze First Class einfach.
Wir müssen brauchen die ganze First Class, ja.
Immer diese kleinen Kabinen mit jeweils vier Kindern.
Das war früher halt normal, ne?
Ja. Ja, gut, aber damals ist man nicht nach Amerika mit der gesamten Familie.
That's true.
Übrigens, auch wenn das bei euch viel leichter ist, ich habe auch nochmal überlegt, Kinder zu kriegen.
Ja, denkst du dann aber auch schon so, krass, okay, also du müsstest Frau, jetzt nochmal eigentlich, es klingt jetzt
von vorne
krass,
anfangen.
Nee, aber du würdest dir jetzt nochmal eine Familie gründen. Ja. Komplett.
Ja. Das jetzt noch? Ist der Zug
nee, nicht, schon nicht jetzt schon, aber das
generell
fühlt sich, ich finde das schon crazy, wenn du dir überlegst, ich meine, du hast ja jetzt ein Kind und du bist ja auch eine Familie irgendwie, aber ja nicht so eine...
Eine richtige Familie?
Nicht so eine richtige Familie.
Ja, was heißt der? Aber dann so frage ich mich jetzt auch Familie. Wieder, was ist richtige Familie? Familie ist
es
ja
Es ist einfach eine falsche Familie.
Genau. Nee, aber eigentlich heißt der Familie, man lebt zusammen sein Leben. Und das tut ihr ja eigentlich auch.
Ja.
Ihr wohnt halt nicht in der gleichen Wohnung oder Haus, aber ihr habt ja euer Leben zusammen.
Ja.
Also seid ihr eigentlich auch eine Familie.
Bisschen auf jeden Fall.
Aber es ist halt schon krasser, wenn du jetzt nochmal eine Partnerin treffen würdest, die du vielleicht heiraten würdest oder nochmal ein Kind, dann hättest du ja quasi irgendwie zwei Familien. Oder sind es dann zwei oder ist es...
Anderthalb.
Ich glaube, ich begreife gerade Patchwork. Wow.
mein Vater hat mir das ja schon vorgelebt. Das heißt,
toll, Evelyn. Bravo.
Ich kenne das ja schon. Mein Vater hat mit meiner Mutter, seiner neuen Frau, meiner Schwester, seinem Neugeborenen in einem Haus gewohnt.
Wow.
Das war der Zeitpunkt, krass, wo ich gesagt habe, ich ziehe aus.
Kommune F.
Ja, auf jeden Fall. Es war eine harte Zeit. Da gab es immer wieder so Rivalitäten und so. Die richtige Hackordnung ist da entstanden. Also so würde ich es nicht machen wollen. Aber dass man nicht so weit auseinander wohnt. Wir wohnen jetzt in einem Mehrfamilienhaus zusammen.
Finde ich eigentlich ein krass gutes, wenn es geht. Es wird eigentlich mega.
Ich finde es auch gut. Es sei denn, man wird immer beobachtet, wenn man irgendwie Besuch hat und die kommt durch den Innenhof, weil ich wohne im Hinterhaus auf zwei Etagen. Und wenn die dann da durchkommt, dann denken sie, das Fenster geht auf. Wer ist da?
Verpiss dich, du Fotze.
Was, du willst doch nicht da hin? Da war gerade gestern schon eine andere.
Der Typ ist nicht beziehungsfähig. Lauf. Ja, schon krass. Hey Leute, ich sehe jetzt gerade, wie spät schon ist.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wir haben 10 Minuten gelabert.
Es ist wirklich, es ist wie auf die Bühne kommen und wieder runter und man war gefühlt 5 Minuten drauf, ja, aber die Leute wurden 2 Stunden belästigt.
Ja, und alle, die jetzt gerade hören, denken sich so, okay, bitte.
Jetzt, wann ist es endlich vorbei?
Hey, die Leute, Scheiße, kann ich mir nicht mehr anhören. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, der hat auf jeden Fall sich einen Preis verdient. Evelyn, es war sehr schön mit dir. Ja.
Wie immer. Vielen Dank.
Wie mit euch. Also ich
genau, wir waren ja schon oft bei dir, bei Hoppe Hoppe Scheitern. Auch eine richtige Hörempfehlung. Du bist öfter mal mit deinem Mann darin unterwegs und mit verschiedenen wechselnden Gästen, mit einem bunten Blumenstrauß, nicht nur für Eltern, sondern auch für diejenigen, die es noch werden wollen und für die, die auch keine Eltern jemals werden wollen.
Hey, witzigerweise hören im Podcast wirklich viele, die gar keine Eltern sind. Ich verstehe es gibt gar nicht, warum.
Es gibt nicht genug Eltern.
Aber...
Wir haben keine Zeit.
Finde schön, freue mich auf jeden Fall.
Ja, bei uns ist das auch manchmal so.
Ja.
Hey, es war herrlich und halt mich auf dem Lauf mit dem dritten Kind, weil ich finde das wirklich, das ist ja, das Thema lässt mich auch nicht los.
Ey, timet das doch.
Ja, wir können das ja teilen, dann können wir das gemeinsam. Ja,
mach
mir
so
ein aber nee, also ich mache jetzt erstmal wirklich, ich weiß auch nicht, wie ich es durchziehe, aber ich habe mir jetzt wirklich gesagt, ich mache jetzt erstmal 3 Jahre Siesta. Ja,
ist auch, glaube ich, besser.
Aber wie verhütet ihr? Drag and Drop?
Nee, also wir verhüten leider mit Kondom.
Was?
So nervig.
Das zwischen ist so euch und eurer Liebe ist immer ein Stückchen Gummi.
Das war ein schöner Abgang.
Ich denke mir auch wirklich manchmal, es kann nicht sein, dass ich jetzt mit Mitte 30, bin verheiratet, 2 Kinder und muss bumsen wie ein Teenager.
Auch du.
Als hätten wir es als Teenager schon so durchgezogen. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. It sucks.
Aber dafür ist es für deinen Mann keine Ungewöhnung, wenn er auf Tour ist und da auch mit Gummi bumst und zu Hause auch.
In diesem Sinne.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Macht's gut.
Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.